Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen AI Unplugged Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Erik van Müller, Ihr Moderator von heute, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform für eine verbesserte Service Experience. Unsere Kunden lösen mit Hilfe von Chatbots ihre Serviceanfragen und haben eine 24/7-Service-Strategie. Wie immer bei AI Unplugged erklären wir Alltagsthemen rund um das Thema KI einfach und für jedermann verständlich. Heute geht es um das Thema KI im Marketing, konkret Multi-Touch Attribution und wie wir das Attributionsproblem mit Hilfe von Algorithmen lösen können und die Implikation auf das Marketingteam und auf die Gesellschaft. Dazu habe ich bei meinem ganz erfahrenen Gast Janosch Moldwey, CEO von Adtriba, einer KI-Lösung zur Marketingbewertung und Optimierung. Herzlich willkommen, Janosch. Wer bist du? Was machst du?
Hallo Erik, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Co-Gründer und CEO von Adtriba. Adtriba hilft Marketingmanagern, bessere Marketingentscheidungen zu treffen, basierend auf Machine Learning-Algorithmen. Ich habe nach meinem Wirtschaftsinformatik-Studium 2005 bei Otto im Data Warehousing und CRM-Bereich angefangen. Da ging es darum, die Kataloge, die sie damals noch massenweise versendet haben, möglichst effizient auszusteuern, auch schon unter Anwendung von Data Science und Machine Learning, wurde damals noch eher so Data Mining genannt. Mhm. Da war ich dann 3,5 Jahre, bevor ich zu Xing gewechselt bin, eine bisschen agileren und jüngeren Company damals zumindest noch. Xing hatte damals so um die 2,5 Millionen Mitglieder, genauso groß wie LinkedIn damals noch. Jetzt haben sich ja die Verhältnisse so ein bisschen verschoben. Ich glaube, Xing ist jetzt so bei 15 Millionen Mitgliedern und LinkedIn bei, ich glaube, 600 Millionen, also deutlich über 0,5 Milliarden. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, dass Customer Intelligence und BI-Team mit aufzubauen von Xing. Und da haben wir so spannende Sachen gemacht, wie zu versuchen zu verstehen, wie die einzelnen Mitglieder miteinander vernetzt sind, welches auch so die MVPs auf der Plattform sind, also die Mitglieder, die am meisten Einfluss auf andere Mitglieder haben.
Achso, er hat MVP gesagt?
Ja, genau, oder Most Valuable Player sozusagen. Und da kann man dann so Algorithmen wie den Google PageRank Algorithmus auf der Xing-Mitgliederbasis laufen lassen, um zu verstehen, so welche Mitglieder eigentlich welche anderen Mitglieder beeinflussen. Mhm. Genau, das habe ich dann bis Ende 2009 gemacht und da dachte ich, ich will nochmal so ein bisschen den Kopf aufmachen und habe ein MBA in Kapstadt gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe da nochmal sehr viele neue Eindrücke auch gelernt und bin dann 2011 zurück nach Hamburg und in die Online-Marketing-Welt eingetaucht bei einer Online-Marketing-Agentur, Unique Digital, die zu Syzygy gehören, heute Syzygy Media heißen. Dort bin ich eigentlich so das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem eigentlichen Marketing-Bewertungsthema und habe mir zusammen mit meinem Team da überlegt, wie man das eigentlich für so Kunden wie Comdirect und Telekom machen kann, dass man so die ganzen verschiedenen Kanal-Interdependenzen gut verstehen kann. Also wie kann man eigentlich KI dazu nutzen, zu verstehen, wenn ich jetzt Display-Ads mache, also Display-Banner-Werbung beispielsweise auf Spiegel, wie beeinflusst das eigentlich das Suchverhalten auf Google? Und dann bin ich nochmal 3,5 Jahre bei Jimdo gewesen, wo ich auch meinen jetzigen Co-Gründer Ludwig Ostrowski kennengelernt habe und wir haben dann irgendwann gesagt, so, lass mal zusammen was gründen. Das Thema ist spannend, es hat immer noch keiner so richtig gut gelöst, also unserer Meinung damals zumindest noch, vor allen Dingen nicht für SMEs, also für kleine Unternehmen und ja, dann haben wir im November 2015 Adtriba gegründet, sind jetzt gerade 4 Jahre alt geworden und ja.
Und du hattest vor Adtriba schon jahrelange Erfahrung im Bereich BI und Online-Marketing. Genau. Das heißt, eigentlich ist ja das, was Adtriba macht, kannst du gerne mich noch korrigieren, ist, ihr benutzt Algorithmen, um sozusagen Business Intelligence zu automatisieren. Und du hast gesagt, das Thema Kanalzuordnung, Attributionsmodelle. Was macht ihr als Firma? Was seid ihr? Und dann würde ich sozusagen gerne mal einsteigen. Was macht ihr eigentlich?
Ich habe natürlich ein bisschen abstrakt gesagt, dass wir die Marketingentscheidung in den Unternehmen verbessern. Konkret heißt das, dass wir auf den Webseiten oder in den Apps der Werbetreibenden, für die wir arbeiten, als Software-as-a-Service-Lösung für die Unternehmen mit erfassen, was die User auf der Seite machen, über welche Marketingkanäle die kommen und das alles zusammensammeln an Daten und dann nächtlich durch unsere KI jagen, um herauszubekommen, wie gut welche Marketingkanäle und welche Marketing-Touchpoints eigentlich funktionieren.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und mal ehrlich, Shopping, Musik streamen, Filme anschauen, all das erledigen wir heute doch schon online. Nur, Versicherungen sind irgendwie noch gefühlt in der digitalen Steinzeit. Wer weiß denn schon genau, ob die eigenen Versicherungen wirklich gut sind und auch der Preis stimmt? Viel Papierkram, jede Menge Kleingedrucktes, mehr als 500 Anbieter am Markt, da ist es doch ehrlich gesagt kein Wunder, dass angeblich 2/3 aller Deutschen unzufrieden mit ihrer Versicherungserfahrung sind. Unser Partner Clark ändert das, denn Clark ist ein deutsches Insurtech, mit dem man seine Versicherungen einfach und übersichtlich managen kann. Das Erfolgsrezept dahinter ist eine Kombination aus intelligentem Algorithmus und Expertenwissen, das beides in einer App vereint wird. Diese App und die dahinterliegende Technologie hat auch zahlreiche internationale Investoren überzeugt, denn die Series A und B waren jeweils rekordbrechend für europäische Insurtechs mit 13 Millionen und 35 Millionen Euro. Also ihr seht, ein potent finanziertes Unternehmen, was weiß, was es tut und weiter stark am Wachsen ist und seine Internationalisierung gerade voranbringt. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich? Du lädst dir die App runter, registrierst dich und gibst an, welche Versicherungen du bereits hast. Dann hast du sämtliche Details zu deinen bestehenden Verträgen übersichtlich digital und erhältst Hinweise, wie du deine Versicherungssituation verbessern kannst. Und all das kostenlos. Basierend auf deiner aktuellen Lebenssituation analysiert und vergleicht der Algorithmus also deine Situation und schlägt dir kontinuierlich Optimierungsmöglichkeiten und Sparpotenziale vor. Wenn du Hörer von Digital Kompakt bist und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann spendiert dir Clark sogar noch einen 30€ Amazon-Gutschein. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen, bei der Registrierung den Gutscheincode KOMPAKT30 eingeben und du erhältst einen Gutschein, wenn du mindestens 2 Versicherungen bei Clark managst. Du findest das Ganze unter clark.de und wenn dir das jetzt alles zu schnell ging, kannst du einfach nochmal unten in den Shownotes den Gutscheincode und die Webseite finden, auch die Teilnahmebedingungen und wie immer findest du alles auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, deswegen vielleicht ein konkretes Beispiel. Genau, also es ist ja häufig so, dass wenn ich jetzt irgendwo was kaufe, habe ich nicht nur einen Marketingkontakt. Ich habe nicht nur bei Google gesucht und dann gleich die erstbeste Winterjacke bei Zalando bestellt, sondern hatte davor vielleicht noch auf anderen Plattformen mich getummelt und dort gesucht und auch Marketingkontaktpunkte gehabt.
Ich war zum Beispiel in Facebook, habe dort was gesehen, habe das vielleicht auch geklickt. Was gibt es noch für Kanäle, andere Beispiele?
Also die ganzen Digital-Touchpoints natürlich oder wenn ich dann schon mal auch auf der Seite war, Retargeting ist ja ein sehr bekannter Kanal, wo sich viele auch durch vielleicht verfolgt fühlen.
Wer den KI-Podcast hört, der muss Retargeting
verstehen. Der muss Retargeting verstehen oder verstehen, dass da wahrscheinlich auch eine KI wieder hinterhängt, die eben versteht, oh, da hat jemand auf die Werbung tatsächlich geklickt, deswegen kriegt er jetzt nochmal ein paar tausend Banner mehr angezeigt. Und letzten Endes, was zu häufig noch passiert, ist, dass immer dem letzten Marketingkontakt vor dem Kauf der ganze Erfolg zugewiesen wird. Das klingt ja erstmal nicht so dramatisch, aber darauf basierend auf diese Zuweisung, also wie viel hat mir welcher Kanal gebracht, basieren denn ja meine Budgetentscheidungen. Und das ist ungefähr so, als wenn ich in der Fußball-Bundesliga nur den Stürmer bezahlen würde, der das Tor geschossen hat. Muss nicht unbedingt ein Stürmer sein, kann dann eigentlich jeder Spieler sein, aber würde schlussendlich ja dazu führen, dass jeder versucht, das Tor zu schießen und kein Mittelfeldspieler mehr schöne Pässe spielen will und kein Torwart mehr unbedingt eine Motivation hat, das Tor zu verhindern. Das heißt, das ist wenig sinnvoll.
Ich würde jetzt einhaken, die Fußballstürmer werden aber schon meist am stärksten bezahlt. Also der Mittelstürmer ist immer meist der Superstar, der die Tore schießt.
Ja, stimmt schon. Also schon richtig. Ne? Das ist dann häufig der Gewinner, aber die anderen kriegen eben auch Geld. Ne? Also es ist nicht so, dass die anderen komplett leer ausgehen und es gibt ja auch sehr gute Mittelfeldspieler, die schon ordentlich Summen kassieren. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, um jetzt irgendwie einen Mittelfeldspieler nennen zu können, der mehr verdient als ein Top-Stürmer. Aber es gibt da ja schon auch entsprechende Millionentransfers. Genau, und dann ist es eben auch wichtig, sich nicht nur anzugucken, wie viele erfolgreiche Pässe oder wie viele Tore jemand gemacht hat oder wie viele erfolgreiche Pässe jemand auf die Stürmer gespielt hat, sondern auch wie viele Fehlpässe es gab, also was die eigentliche Effizienz angeht der Spielzüge. Also auch beim Torwart würde man sich nicht angucken, nur wie viele Torschüsse der gehalten hat, sondern auch wie viele er eben reingelassen hat, um wirklich die Effizienz bewerten zu können. Und da sind wir dann ganz schnell bei dem Thema, dass ich mir nicht mehr nur die erfolgreichen User-Journeys angucke, also die Customer-Journeys, die dann wirklich dazu geführt haben, dass jemand ein Kunde geworden ist, weil er das Produkt gekauft hat und konvertiert hat, sondern eben auch die ganzen nicht erfolgreichen Marketing-Kontaktpunkte. Also ähnlich wie ich beim Mittelfeldspieler gucken würde, wie viel Fehlpässe hat er gespielt, muss ich eben auch für einen Kanal wie Google oder Facebook schauen, wie viele Kontakte gab es da eigentlich auch, die nicht zu einer Conversion geführt haben, um wirklich eine Effizienzbewertung durchführen zu können.
Okay, das habe ich verstanden, das war schon recht plastisch. Ich mache nochmal ein Beispiel für die Hörer. Das heißt, ich klicke im Facebook Messenger, ich klicke vielleicht ein Ad in YouTube oder ich sehe es. Vielleicht klicke ich aber auch nicht ein Ad, das mir im Retargeting angezeigt wird. Danach klicke ich auf eine Google-Anzeige und danach auf einen Display-Banner. Man ist ja überall im Internet, da geht es ja um Views, es geht auch um Klicks. Und du sagst jetzt, dass der traditionelle Weg ist zu sagen, okay, wir gucken, was der Last Click war, Cookie-Tracking, wie auch immer, und sagen, okay, der letzte Klick, der auch sehr transaktionsbasiert ist, vielleicht über eine Preissuchmaschine oder was auch immer, der kriegt sozusagen das Tor. Der kriegt den Umsatz. Und du hast jetzt 2 Dimensionen gesagt. Das erste ist, wir müssen das besser verteilen. Und zweitens, wir müssen uns auch die nicht konvertierten Views oder Ad-Ausspielungen oder auch die nicht konvertierten Klicks anschauen.
Genau.
Das ist ja spannend, das ist ja eine andere Sichtweise. Ich fand die Fußballanalogie schön, dass man auch schaut, hey, nicht nur wie viele Pässe treffen, sondern wie ist eigentlich die Fehlpassquote? Oder anders gesagt, was ist, wenn ich einen Ad angezeigt kriege, sagen wir mal auf YouTube, aber ich es nicht klicke oder ich es überspringe? Ich bin sicher, das ist ein Signal, das Firmen wie ihr kriegt und in euren Algorithmus reintut.
Ja, das ist ein Signal, was wir auswerten können. Früher ging das sogar wirklich auch auf User-Level-Basis. Das hat Google dann selber irgendwann wieder abgeschaltet. Facebook-Views zum Beispiel kann ich auch nicht mehr auf User-Level, also auf Cookie-Basis erfassen.
Warum ist das so?
Es sind offen gesprochen schon Walled Gardens. Die versuchen natürlich, diese für sich wertvollen Daten nicht so schnell nach außen zu geben. Mhm. Offiziell ist die Sprache eigentlich dahingehend, dass sie sagen, sie wollen verhindern, dass die Daten missinterpretiert werden. Und natürlich kann so eine Company wie Facebook jetzt auch gerade die ganzen Datenskandale, die sie hatten, so mit Cambridge Analytica etc., auch schön dafür nutzen zu sagen, sie wollen keinen Third-Party-Anbieter mehr erlauben, dort zu tracken. Mhm. Macht auch von der Argumentation her Sinn, schafft nur nicht gerade viel Transparenz. Das heißt, da müssen wir uns auch überlegen, quasi als dritte Dimension, also wegzugehen vom Last Click, hinzugehen, die Effizienz zu bewerten, dann als dritte Dimension zu schauen, was ist mit den Kanälen, die wir gar nicht mehr auf Kontaktpunktebene, auf User-Level-Ebene tracken können. Und dann geht man schnell hin, dass man eben sich überlegen muss, wie man aggregierte Daten, also die Impressions, die View-Anzahl pro Tag, pro YouTube-Kampagne mit in die Bewertung einfließen lässt. Das heißt, man mischt dann User-Level-Daten mit Makro-Level-Daten und das kann sehr viel mehr Transparenz eben liefern, als wenn man sich nur auch die Klicks anguckt, die von YouTube kommen.
Ich erinnere mich sozusagen, ich hatte selbst meine E-Commerce-Firma und ich habe genau die gleiche Frage, History Repeating, man trifft sich immer mehrfach im Leben. Ich hätte immer so eine Lösung wie euch gewünscht. Wir haben damals, vielleicht erkennt sich der Hörer wieder, einfach einen Export genommen von verschiedenen Quellen und haben genau überlegt, ja, was waren eigentlich die letzte Source? Und dann haben wir noch gesagt, okay, wir machen das sogenannte Badewannenmodell, so der erste Klick und der letzte Klick, aber dazwischen, das ist hochkomplex, wenn man sich das mal überlegt, dass es teilweise 4, 5, 6 Klicks gibt. Manchmal informiert man sich auch erst und man kauft das erst ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später und das Ganze wird dann über Cookies getrackt, über Cookie-Tracking, kommen wir gleich noch drauf zurück. Und diese Attribution, also ich kann mir vorstellen, Kunden von euch scheitern genau an dem Punkt, dass sie sagen, jetzt habe ich hier diese userbasierte Transaktion und dieses tägliche Spend, das ich aber nur aggregiert abrufen kann. Wie attribuiere ich das jetzt? Und du hast vorhin gesagt, Attributionsmodell und diese Verteilung, das kann man ja einerseits regelbasiert machen und dann ist auch eine Frage, das ist ja so schwierig, dass der Algorithmus, wir haben auch über Data Mining schon gesprochen in den Plattformen und ist so eine Art Clustering-Algorithmus, Data Mining. Sprich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ihr das macht und was es eigentlich ist.
Ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, Badewannenmodell. Warum würde man sich jetzt für ein Badewannenmodell versus einer linearen Attribution oder einer First- oder Last-Click-Attribution entscheiden? Das sind Diskussionen, die wir auch sehr häufig mitbekommen, auch in Pitches, dass die Teams untereinander, also das Display-Team versus dem Google Ads-Team beispielsweise, diskutieren, warum sollte jetzt eine Attribution versus die andere gewählt werden. Und wir verfolgen da so ein bisschen die Philosophie, dass wir das die Daten entscheiden lassen wollen. So komisch, wie das klingt, aber wir wollen letzten Endes kein Marketing-Intuitions-Bias mit reinbringen, sondern einfach schauen, können wir aus den Daten herauslesen, wie wichtig welcher Kanal war. Und das machen wir eben genau dadurch, dass wir uns auch die nicht konvertierenden Journeys angucken.
Mhm. Die wahrscheinlich viel wahrscheinlicher sind, wenn man sich eine Conversion Rate von einem einstelligen Prozentbereich hat, mehr viel mehr Daten, die nicht konvertiert sind.
Richtig, genau. Mhm. Also mindestens 1, 2 Order of Magnitudes mehr nicht konvertierende Journeys. Und da ist es dann eben möglich zu sagen, okay, wir wissen für die User Journeys, kaufen und nicht kaufende, konvertieren die oder nicht eben. Und wir wissen auch, welche Marketing-Kontaktpunkte die hatten. Und letzten Endes kann ich das jetzt übertragen auf ein Problem, wo ich klassifizieren möchte. Also kauft diese Kombination aus Marketing-Kontaktpunkten oder kauft sie nicht. Und das ist so ähnlich wie das, was Banken machen, wenn ich einen Kredit beantrage. Dann gucken die sich an, wie viel Haushaltsnettoeinkommen ich habe, ob ich Startup-Gründer bin vielleicht noch.
Ist eine Frage, ob ein Startup-Gründer eine höhere Bonität hat als jemand, der irgendwo angestellt ist. Ja, aber ich verstehe das. Das ist interessant, weil viele Faktoren, die mit reinsprechen in den Credit Score, weil das kennt ja jeder, wie die Schufa so grundsätzlich funktioniert. Und das macht ja auch ein Algorithmus, der zum Plus eine Zahl rausgibt. Und man muss ja Dinge aggregieren, um zu sagen, ich glaube, das ist wichtiger als das andere.
Genau. Und was bei so einem Credit Scoring Algorithmus ja rauskommt, ist einerseits halt die Klassifizierung, dass man ihm sagt, ja, der hat eine hohe Kreditausfallswahrscheinlichkeit, dann wird der Zins entsprechend angepasst oder es gibt gar kein Kreditangebot. Aber als zweites kommt ja auch raus quasi die Gewichtung der Einflussfaktoren. Also wie wichtig ist das, ob jemand Eigenheim hat dafür, dass sein Kredit ausfällt oder nicht? Wie wichtig ist es, ob er Startup-Gründer ist? Vielleicht auch nochmal die Startup-Stage oder sowas begutachten. Aber das sind dann eben die Einflussfaktoren und da hängen dann Gewichte dran. Und diese Gewichte interessieren uns eigentlich jetzt wieder zurückübertragen auf das Fußballbeispiel beziehungsweise auf unser Marketing-Attribution-Problem. Wie wichtig ist ein Facebook, wie wichtig ist ein Google dafür, dass jemand konvertiert? Und diese Gewichtung nutzen wir dann vereinfacht gesagt, dafür in den einzelnen Customer Journeys auch zu berechnen, wie effizient sozusagen diese Marketing-Kontaktpunkte waren.
Das ist spannend. Es gibt nämlich typischerweise dieses Budgetentscheidungsmodell am Anfang des Jahres oder jedes Quartal, jeden Monat, wo man sagt, wie viel Geld wollen wir auf Facebook oder TikTok oder YouTube oder im Display oder im Retargeting oder auf Googles SEM ausgeben. Und diese Entscheidung, die unterstützt ihr.
Genau.
Das heißt, das Ergebnis eures Algorithmus ist die Gewichtung von Kanälen und damit sozusagen das Gesamtspending effizienter zu machen. Vielleicht auch Kanäle zu finden, die man vorher gar nicht hatte. Das ist interessant. Macht ihr Transferlearning zwischen Kunden? Also ich habe gesehen zum Beispiel, ihr habt eine große Liste von Kunden. Ein großer davon ist Flixbus. Wenn ihr jetzt bei einem Kunden was lernt und sagt, hey, für diese Art von Produkt habe ich eine gewichtete Gewichtung gelernt. Vielleicht erklärst du auch mal, was ihr bei Flixbus gemacht habt. Und dann könnt ihr das transferieren. Das heißt, habt ihr so eine Art Transferlearning-Meta-Algorithmus.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner, die smarte Buchhaltungssoftware Zefdesk, vorstellen. Wir benutzen Zefdesk auch selber, also ich werbe hier für nichts, was wir nicht selbst auch benutzen würden. Und Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Zefdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, was heißt das? Du folgst den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbauung von Büchern, selbst bewältigen und das von überall auf der Welt. Denn für die Nutzung von Zefdesk ist keinerlei Installation notwendig, sondern du schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Es gibt dort auch total nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking. All das erleichtert dir deine tägliche Arbeit. Da wird dir wirklich viel abgenommen, was deine Buchhaltungsarbeit angeht. Und Zefdesk wird von der Offenburger Zefdesk GmbH entwickelt und vertrieben und das junge und dynamische Team hinter Zefdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Also, du bist dort in guten Händen und natürlich hat Papa Joel auch einen Gutscheincode für dich. Du kannst dir jetzt 100% der Kosten auf die ersten 3 Monate sichern, wenn du einfach auf zefdesk.de/digitalkompakt gehst. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes, du findest es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren, aber merk dir das schon mal vorweg, zefdesk.de/digitalkompakt und du sparst dir 100% auf die ersten 3 Monate dieser smarten Buchhaltungssoftware.
Wir übertragen das Wissen von einem Kunden nicht ohne weiteres auf das Wissen des anderen. Also wenn dann nur quasi implizit dadurch, dass unsere Standard-Machine-Learning-Algorithmen einfach per se schlauer werden. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, okay, Deutsche Bahn, wir haben ja Flixbus als Kunden, wir könnten für euch jetzt mal ein tolles Attribution-Model anschmeißen. Das würde Flixbus wahrscheinlich nicht so spannend finden. Und du sagtest eben, basiert so die Marketing-Budget-Allokation auf unseren Informationen? Ja, richtig. Aber auch schon sehr operativ. Also wir können auch beispielsweise den Google Ads-Bidding-Algorithmus anfüttern und sagen, so wichtig waren die einzelnen Klicks in den Customer-Journeys, dass so das Bidding dort direkt drauf aufsetzt, was ja auch wieder KI-gestützt ist. Mhm. Und das ermöglicht auf der quasi operativsten Ebene so direkt die Gebote anzupassen, aber natürlich auch, wie du schon eben gesagt hast, auf einem mehr taktischen und strategischen Level, so vielleicht für so das Jahr im Voraus zu planen, wo in welche Kanäle ich wie viel investieren sollte.
Und da geht es ja auch um große Budgets typischerweise.
Also sehr, sehr spannend hohe Budgets, wenn man überlegt, was da, ich will jetzt nicht sagen rausgeblasen wird, aber wenn man sich anguckt, wie intransparent das teilweise noch ist und wie die Steuerung da auch vonstatten geht, wenn wir noch nicht im Einsatz sind, also wenn beispielsweise noch Last-Click-Attribution verwendet wird, das ist schon erstaunlich. Also es gibt so vielleicht mal 1, 2 Zahlen. Es wurde davon ausgegangen, dass das Ad-Budget in 2023 bei über 500 Milliarden US-Dollar weltweit liegen wird. Und wenn man dem gegenüberstellt, das war eine Studie von Forbes, zumindest publiziert von Forbes irgendwie im April 2019, dass 75% der CMOs, der Global 5000 CMOs, dass die Angst haben oder zumindest befürchten, dass sie professionell, aber auch im privaten Bereich Nachteile erleiden, weil sie ihr Marketingbudget nicht richtig quantifizieren können. Das ist dann schon erstaunlich. Also wenn man sieht, wie viel Geld dort reinfließt und wie intransparent teilweise die Budgetallokation dann vonstatten geht. Und das vielleicht auch nochmal ganz kurz, das ist ja so klassisch auch in der KI immer ein wichtiger Punkt, dass man Korrelation und Kausalität auseinanderhält. Und letzten Endes, was wir machen, ganz offen gesprochen, ist erstmal Korrelation darstellen. Also dass wir halt aus diesen Klassifizierungsproblemen lernen können, welche Daten korrelieren eigentlich wie miteinander. Auf der Umkehrseite ist das aber der einzig wirklich praktikable Weg, operativ und dann auch auf dem taktischen Level Marketing-Effizienz zu bewerten. Um Kausalität wirklich ständig bewerten zu können, müsste ich die ganze Zeit AB-Tests, also Experimente, laufen lassen. Das ist so der Goldstandard, um Kausalität nachzuweisen. Ich hoffe, das geht jetzt noch nicht zu sehr in die Fachlichkeit.
Überhaupt nicht. Ich habe letztens einen Blogpost bei uns geschrieben über das Thema Business People Don't Try Data Science. Ich musste schmunzeln, als du das gesagt hast. Korrelation und Kausalität sind einfach nicht die gleichen Dinge. Und ich freue mich, dass du das auch anbringst. Ich sehe das oft, dass man im Board-Meeting sitzt und einen Time-Series-Chart macht und sagt, ja, der Chart geht dann nach rechts oben und wir haben doch gleichzeitig das gemacht. Aber man schaut sich nicht an, welche gleichzeitigen Faktoren es noch gibt, wie Saisonalität, wie andere strategische Projekte, die auch alternative Ursachen sein können. Einer der Outcomes von meinem Artikel war auch, du musst korrekt AB testen, um Kausalität rauszufinden, um alle anderen Faktoren auszuschließen und zwar mit der wissenschaftlichen Methode und das ist Data Science und nicht mehr sozusagen ganz normale Marketing-Attribution. Aber ein Schritt zurück, ihr macht Korrelation, das ist wichtig zu verstehen. Mir ist es ja auch eigentlich egal, was die Ursache ist, warum jemand, der zuerst Facebook und dann TikTok klickt und danach kauft, warum der das macht. Ich will nur wissen, dass es so ist. Ich kann es auf Endkonsumer-Level ohnehin nur Hypothesen äußern.
Richtig. Ich kann natürlich versuchen, die Kausalität so ein Stück weit abzubilden, indem ich weitere sozusagen Confounding Variables mit reinnehme, also die eigentlichen Verursacher. Mhm. Beispielsweise, was wir dafür machen, was häufig passiert ist, ich lege was in meinen Warenkorb auf einer Webseite, irgendwie ein paar schöner Sneakers auf der Snipe-Seite und dann werde ich gleich auf dem nächsten Tab oder oder auf der nächsten Seite werde ich geretargetet mit genau den Sneakers. Ist ja erstmal auch nicht schlimm. Allerdings, wenn ich dann draufklicke und dann kaufe, ist halt die Frage, wie viel dieser Retargeting-Klick wirklich dazu beigetragen hat, dass ich gekauft habe. Und was wir machen, um das zu verstehen, ist, dass wir auch diesen Add-to-Basket-Event, also dass ich was im Warenkorb lege, mit hineinnehmen in die Attribution und dem auch einen Wert zuweisen, um zu verhindern, dass das, was eigentlich dieses Add-to-Basket-Event ausgelöst hat an zusätzlichen Kaufintent, dass das nicht automatisch in den Retargeting-Service hineinfließt. Also da kann man natürlich dann schon versuchen, dass man die Kausalität zumindest ein Stück weit abbildet und auch zum Beispiel versteht, war es jetzt eine Minute, nachdem ich was in den Warenkorb gelegt habe, dass ich auf den Retargeting-Banner geklickt habe, oder war es ein Tag später? Und dementsprechend würde ich diesen Kanalkontakt auch ganz anders bewerten. Man muss eben von dieser akademischen Perspektive so ein Stück weit wegkommen, nur AB-Tests machen zu wollen, weil das ist operativ einfach überhaupt nicht praktikabel,
ja, Effizienz. Das stimmt.
Das geht nicht. Man muss aber sich auch bewusst sein, und das machen wir auch, dass es dann im Endeffekt immer nur eher um Korrelation geht und dann aber zumindest gute Möglichkeiten finden, das zu validieren durch dann wieder Experimente und AB-Tests.
Du hast gerade das Thema Retargeting angesprochen und das sozusagen, wenn ich was in Warenkorb tue, das später noch sehe. Was mir öfter passiert, dass ich was kaufe und trotzdem noch retargetet werde in der Zukunft mit dem gleichen Produkt. Woran liegt das und löst ihr das Problem?
Es liegt erstmal daran, dass der Algorithmus für dich trotzdem noch eine höhere Wiederkaufswahrscheinlichkeit vorhersagt als für jemanden, der das Produkt noch nicht gekauft hat und es vielleicht auch sogar noch nicht mal im Warenkorb hatte. Das heißt, es lohnt sich für dich und dein Inventar, also deine Views, weiterhin Geld auszugeben, rein von der errechneten Wahrscheinlichkeit. Es ist natürlich für das User-Erlebnis total doof, aber rein von den Wahrscheinlichkeiten und den Korrelationen her betrachtet, macht es Sinn, um es mal so zu sagen. Vom User-Erlebnis natürlich überhaupt nicht, weil diese Kosten werden da vielleicht auch gar nicht berücksichtigt. Ne? Wie wir das verhindern können, ist, dass wir sagen, hat denn das dann überhaupt nochmal einen Effekt, dass jemand diese Retargeting-Impressions hat? Zahlt das positiv darauf ein, dass dann nochmal gekauft wird oder nicht? Und wenn der Kunde über uns und unsere Insights eben feststellt, nee, das hat es nicht, ich sollte dort vielleicht diese Kampagne gar nicht mehr schalten, dann würdest du als User davon in dem Sinne profitieren, dass du die dann eben nicht mehr angezeigt bekommst.
Sehr schön. Das heißt, alle, die zuhören, immer schön Attriba benutzen und dann sieht man nicht mehr den gleichen Sneaker, den man gestern schon gekauft hat, hier im Retargeting.
Ja.
Sage ich jetzt einfach mal so.
Also bestenfalls. Es gibt auch Fälle, wo einfach das Setup noch nicht richtig korrekt ist, also dass der Retargeting-Anbieter gar nicht erfährt, dass das Produkt tatsächlich gekauft wird. Das sind dann sozusagen die Schritte, die davor natürlich dann zu regeln sind. Aber im Idealfall würden wir dieses Problem eben entsprechend lösen können.
Wir wollen ja auch bei AR Unplugged in der neuen Staffel in diesem Jahr so ein bisschen über sozusagen den Einfluss von KI auf unser tägliches Leben machen. Wir werden über die Blackbox, über Algorithmen sprechen und auch sozusagen, welche neuen Jobs es gibt, wie wir uns verändern. Das heißt, ich würde konkret mal auf den Bereich Endkunden- und Marketingmanager eingehen und sagen, was eigentlich eine Technologie wie ihr, das Thema Multi-Touch Attribution, in der realen Welt, wie das mein tagtägliches Leben verändert. Fangen wir vielleicht mit den Endkunden an. Die erste Frage ist, was speichert eigentlich eine Firma über mich? Baut ihr so eine Art Profil über mich auf? Und hat das Thema GDPR für euch einen positiven oder negativen Einfluss? Gerade auch, wenn man sich diese ganzen Cookie-Notizen anschaut, im Sinne von First-Party-Cookies zulassen, Third-Party-Cookies zulassen. Ist das relevant für euch?
Ja, total. Also GDPR hat, glaube ich, allgemein das Bewusstsein für personenbezogene Daten und die Sensibilität darum gesteigert. Ob es jetzt sehr effizient implementiert wurde, wie viel Google und Facebook davon profitiert haben, die eigentlich davon auch ein bisschen eingegrenzt werden sollten in ihrem Doing und wie das jetzt uns als Startup beeinflusst, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist für die User nicht besonders schön, jetzt jedes Mal irgendwie zweimal oder mindestens einmal zu klicken, ja, ich möchte den Cookie auch wirklich annehmen und wenn ich ihn dann nicht annehme, muss ich es beim nächsten Mal wieder bestätigen, weil der Cookie ja eben nicht gespeichert werden konnte, dass ich es schon beim ersten Mal
das gesagt ist so, habe. So, das ist ein Hen-und-Ei-Problem. Wenn man die Cookies ablehnt, wird man beim nächsten Mal wieder gefragt. Und
genau.
Manchmal kommt man auf einer Website und muss dreimal klicken im Sinne von, nein, ich will nicht die App öffnen, nein, ich will nicht die Cookies haben oder ja, ich will die Cookies haben und ich will nicht zum Newsletter, 3x'e und dann kann ich die Website sehen. Manchmal schon schwierig.
Und das muss man natürlich eigentlich so ein bisschen ins Verhältnis stellen, wie wichtig das dem 80% der Bevölkerung eigentlich ist, während sie dann parallel irgendwelche sehr sensiblen Kinderfotos auf Facebook posten, sage ich jetzt mal.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und jetzt alle, gebt mir ein D, D, gebt mir ein I, I, gebt mir ein Da, Da, was macht das? Die da, genau, so. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob Papa Joel nun völlig durchgeknallt ist, dann ist da wohl ein bisschen was dran. Aber vor allem werde ich hier zum männlichen Cheerleader, weil Dida nämlich der Name unseres neuen Partners ist, den ich euch an dieser Stelle gerne vorstellen möchte. Dida schreibt sich, wie ihr gerade gelernt habt, D-I-D-A und wird euch heute sicherlich nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und Dida entwickelt Software zur Automatisierung von Prozessen. Konkret, wenn bei euch viel Zeit für Informationsextraktion aus technischen Zeichnungen, Verträgen, E-Mails, Produktbildern oder ähnliches draufgeht, dann kann Dida helfen. Am liebsten unterstützt Dida technische Entscheider oder arbeitet direkt mit internen
externen Data Science Teams zusammen. Und nochmal ein paar Details, damit ihr es besser versteht. Der Fokus von DIDA liegt auf der Mustererkennung in Text, also kennt man auch als Natural Language Processing, kurz NLP, und Bild, nämlich Machine Vision, wo das Unternehmen schon viele erfolgreiche Projekte, zum Beispiel für den Deutschen Wetterdienst, die ESA, Firmen aus M- und S-DAX, aber auch für größere Startups realisiert hat. Ihr merkt, das Team hat also viel Erfahrung darin, Machine Learning Projekte in Produktion zu bringen, und als Stichworte für Eingeweihte seien exemplarisch auch mal Python, TensorFlow, CUDA, Git, Docker, Open Source oder Clean Code genannt. Wenn das für dich interessant ist, hast du jetzt die einfachste zu merkende URL, die es gibt, nämlich dida.do, also mit anderen Worten dida.do, oder wie immer alle Infos auch in unseren Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Ich glaube, generell ist gut, dass das einfach das Bewusstsein gestärkt hat für personenbezogene Daten. Und es hat natürlich für uns einen Einfluss im Sinne davon, dass wir mit unseren Kunden da auch noch aktiver drüber sprechen. So, was für Daten erheben wir, die IP-Adresse, die Cookie-ID, inwieweit ist das für uns auch möglich, das auf Third-Party, auf First-Party-Cookie-Ebene zu machen. Da müssen wir halt sehr agil bleiben und auch uns entsprechend den neuen Marktbedingungen anpassen, was aber für uns sehr gut funktioniert. Und in Summe ist es, glaube ich, schon gut einfach, dass der Markt und die Kunden und Anbieter darüber mehr Transparenz haben und einfach mehr drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich darf nicht auf bestimmte Sachen oder Ads klicken, weil ich dann verfolgt werde später im Netz. Und ich habe mich selbst dabei beobachtet, dass ich gesagt habe, okay, beim nächsten Mal, wenn ich was kaufen will, klicke ich nicht auf das Google Ads, sondern tippe direkt die URL ein, um sozusagen nicht später wieder verfolgt zu werden. So ein bisschen wie bei YouTube, wenn man sich 5 Videos über Katzenbabys anschaut, um ein unverfängliches Beispiel zu machen.
Oder wenn man seinem Kind mal kurz zwischendurch irgendwie ein YouTube-Video zeigen möchte.
Richtig. Und sich dann denkt, ja, jetzt habe ich aber morgen noch ganz andere Recommendation-Vorschläge und eigentlich ist mein YouTube ja so schön, wie ich es gerade habe, und du dann nicht die Kindervideos morgen wieder vorgeschlagen haben willst. Glaubst du, dass die Endkunden ihr Verhalten verändern werden, wenn sie mehr aufgeklärt über Retargeting, über Attributionsmodelle und solche Sachen werden? Gibt es da einen Impact?
Ich denke schon. Also gerade das, was du erzählt hast, das wird sich auch unter anderem vielleicht durch Themen wie GDPR, das ja auch schon mit dem Thema AI und künstliche Intelligenz zusammenhängt, mehr Bewusstsein einfach schaffen. Es geht ja so einfach los. Zum Beispiel Spotify. Momentan hören wir die morgens immer so Weihnachtsklassiker, und dann sind die Spotify-Recommendations auch erstmal so ein bisschen dahin für die Monate nach Weihnachten. Und das wird auch meiner Frau bewusst, die jetzt nicht unbedingt so ein tiefes Verständnis für Machine Learning hat. Und das wird einfach mehr, glaube ich, so Common Knowledge, also dass das mehr und mehr Leute verstehen, die jetzt eben nicht tief drin sind in Machine Learning, aber eher die Auswirkungen dann kennenlernen. Und dass quasi die wirkliche Intelligenz von uns als Menschen versucht, die künstliche Intelligenz hinter zum Beispiel den Recommendations oder den Retargeting-Anbietern auszuspielen und zu beeinflussen, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass man da schon ein direktes Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Welten hat, wo man ja eher davon ausgeht, dass das noch länger dauern wird.
Man muss ja noch einen Schritt weiter denken, und ich will jetzt nicht ganz in das Esoterische abdriften mit dem Überwachungsstaat, der sozusagen ein Überwachungsvideo hat mit Face Recognition und der guckt, was man tut. Aber wenn ich mir vorstelle, dass, wenn es Algorithmen gibt, gibt es Menschen, die sie manipulieren wollen. Jeder weiß, dass es einen Google-Suchalgorithmus gibt und jeder möchte auf Position 1 kommen, und es gibt eine ganze SEO-Industrie, die versucht, auf Nummer 1 beim Google-Ranking zu kommen. Und wenn ich wüsste, dass die Polizei nach bestimmten Algorithmen ihre Blitze aufstellt, dann würde ich versuchen, die Algorithmen zu verstehen und sozusagen die Leute vorher zu warnen. Wenn es Algorithmen gibt, versuchen Menschen, sie zu beeinflussen. Und ich finde es interessant, dass du das Spotify-Beispiel gemacht hast. Das hat nichts mit Multi-Touch-Marketing-Attribution zu tun, aber Recommendation-Algorithmen, und ihr seid im Endeffekt auch eine Art Recommender, aber ihr recommendet die Gewichte von Kampagnen und Kanälen gegenüber, beeinflussen unser tägliches Leben. Und vielleicht unsere Zuhörer merken sich auch mal selbst, dass sie irgendwann überlegen, klicke ich da jetzt drauf oder nicht, weil ich eben nicht morgen in meiner Spotify-Playlist wieder die Weihnachtsklassiker haben will. Und dafür gibt es ja auch einen privaten Modus, der vielleicht auch mehr genutzt wird in Zukunft. Kann ja auch eine Implikation sein, dass strategisch da einfach mehr Wert drauf gelegt wird. Hast du da eine Meinung?
Wichtig ist es, glaube ich, einfach, dass das nicht so eine Filterblase wird, ne? Also, dass ich zum Beispiel in YouTube-Recommendations dann nicht immer wieder denselben Kram sehe und da immer in meinem eigenen Wissenskosmos bleibe. Das ist diese Filterbubble-Effekt bei Machine Learning-gestützter Recommendation, ist schon relativ signifikant. Und vielleicht möchte ich auch mal ganz neue Produkte mir anschauen und nicht immer die Nike-Sneaker, die ich sowieso schon mir angeschaut habe auf der Plattform. Und das ist so dieses Exploration versus Exploitation-Thema, ne?
Ich finde gut, dass du das sagst. Ich wollte gerade Exploitation sagen. Aber man merkt, der Janosch kennt sich mit seinem Handwerk aus, und wer so knowledgeable ist, der hat bestimmt auch ein gutes Marketing-Attributionsmodell.
Das bestenfalls vielleicht nochmal ganz kurz, um den Bogen einmal rund zu machen, bei den Retargeting-Ads dann auch dazu führt, dass wir herausfinden können, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, den User endlos häufig zu beballern, nur weil er nochmal auf die Retargeting-Ad geklickt hat. Ne? Und das ist ja genau das, wo, glaube ich, die User dann auch schon vorsichtiger werden, weil sie wissen, wenn sie so einen Retargeting-Banner sehen, und so funktionieren ja auch die Algorithmen, dass das dann wieder ein Signal für den Machine Learning-Algorithmus des Retargeting-Anbieters ist, dir nochmal ein paar tausend mehr Impressions auszuliefern.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und, und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!